SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Geschichte ist das, was gerade abläuft, und manchmal wiederholen sich bestimmte Vorgänge, auch wenn sie weit auseinander liegen. Was können wir also lernen aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1871, was aus dem Kaiserreich und dann auch bis hin zum Jahr 1918, zum Ende des Großen Krieges? Die Historikerin, Autorin, Kolumnistin Katja Heuer, sie sagt, eine Nation entsteht aus einer Idee, weil sie sich einen Feind sucht und schafft Zusammengehörigkeit nach außen, weil es innen kriselt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Was im Kaiserreich entstand, hat Auswirkungen ungeahnten Ausmaßes auch bis heute. Natürlich können wir genauer drauf schauen. Das wollen wir mit Katja Heuer auf diese Zeit schauen, auf ihr neuestes Buch. Das heißt, Im Kaiserreich, eine kurze Geschichte 1871 bis 1918, erschien bei Hoffmann und Campe. Katja Heuer ist uns in London zugeschaltet, wo sie lebt und am King's College unter anderem forscht. Einen schönen guten Morgen, Frau Heuer.
Guten Morgen.
Sie leben nun schon seit einigen Jahren in London, schreiben auch über geschichtliche, politische Themen für englischsprachige Medien. Wie hat sich denn Ihr Blick verändert, seit Sie dort leben und praktisch zurück zu uns aufs Festland schauen?
Na, es ist eine Hybridperspektive geworden, möchte ich mal sagen. Also ich bin da natürlich immer noch viel in Deutschland und meine Familie, Freunde und so weiter sind auch in Deutschland geblieben. Also von daher habe ich da noch ein festes Standbein, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite guckt man natürlich schon auch von außen drauf und auch durch eine neue Perspektive auf Deutschland. Also ich bin zum Beispiel nicht mittendrin in diesen hitzigen Debatten, die zu bestimmten Themen geführt werden, und kann mich von daher sozusagen etwas auch zurücklehnen, manchmal vielleicht auch Sachen äußern, die sich andere nicht trauen. Also es ist schon eine andere Perspektive da drauf. Und dazu kommt auch noch, dass man im angelsächsischen Bereich, wie man immer so schön sagt, also in Großbritannien und auch in den USA und in anderen englischsprachigen Ländern, doch vielleicht eine etwas leichtere und lockerere Schreibweise auch hat, und dass das sozusagen nicht verpönt ist, wenn man mal eine Anekdote verwendet oder sozusagen etwas anschaulicher und erzählerischer schreibt. Und das hat, glaube ich, auch meinen Schreibstil geprägt.
Das zeichnet ja auch Ihr Buch, was zuvor erschienen ist, Diesseits der Mauer, die Geschichte der DDR 1949 bis 1990 aus, wurde begeistert aufgenommen, nicht zuletzt auch für Ihren Schreibstil und für einen frischen Blick auch von der Innenseite auf diesen Teil damals der Geschichte. Warum haben Sie nun die Epoche 1871 bis 1918 genommen, wenn Sie das mal ganz kurz zusammenfassen mögen?
Also eigentlich war es ja andersrum. Ich habe beide Bücher auf Englisch zuerst geschrieben, die sind dann auf Deutsch übersetzt worden, und ich habe das Kaiserreich-Buch also zuerst geschrieben, das kam in Großbritannien zuerst raus. Und mir ging es eigentlich darum, dass mich schon immer so ein bisschen an Deutschland interessiert hat, diese ganzen Brüche, die wir in der deutschen Geschichte haben. Also dass man zum Beispiel von der Weimarer Republik oder vom Kaiserreich oder von der NS-Zeit redet, und das sind wie so abgeschlossene Kapitel, die tatsächlich oftmals an einem bestimmten Tag enden und an dem nächsten anfangen. Und dass das sozusagen, oder ob das in eine Nationalgeschichte zusammenpasst und zusammengefügt werden kann, das hat mich schon immer fasziniert. Und für mich war es deshalb sinnvoll, quasi zum Anfang des deutschen Nationalstaates zurückzuschauen, ganz am Anfang. Und sozusagen nach 1871 zu gucken, ob man die Geschichte sozusagen irgendwie zusammenfügen kann. Und deshalb habe ich für mich selbst in meinem ersten Buch mit dem Kaiserreich angefangen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben es zuerst auf Englisch geschrieben. Ist denn, um nochmal den Blick nach Großbritannien zu werfen, dieser Teil der Geschichte dort besonders präsent, auch die deutsche Perspektive oder was da im Deutschen Reich und rund ums Kaiserreich los war, ist das dort noch ein Thema? Weil bei uns habe ich so den Eindruck, ist es eigentlich kaum noch ein Thema.
Na, man witzelt hier in Großbritannien immer so ein bisschen, dass wenn man in eine Buchhandlung geht und in die Geschichtsabteilung geht, dass dort sozusagen alle Bücher irgendwie entweder zu einem der beiden Weltkriege sind oder zu den Nazis. Also es gibt sozusagen eine Faszination für deutsche Geschichte, aber eben nur ein sehr, sehr kleines Fenster der deutschen Geschichte. Aber ich glaube, dadurch, dass das Kaiserreich da anschließt, wenn man so will, also irgendwie die Vorgeschichte erzählt, hat das da auch noch so mit reingepasst in diese Faszination. Und das hat schon, als es rausgekommen ist in Großbritannien, auch relativ große Wellen geschlagen. Die Leute interessiert es auch jetzt im Zusammenhang mit der Zeitenwende zum Beispiel. Also wenn man davon ausgeht, dass jetzt ein neues Deutschland ja fast angekündigt worden ist oder zumindest ein Bruch wieder in der deutschen Geschichte angekündigt worden ist, dann guckt man eben doch auch wieder auf die Ursprünge zurück und fragt sich sozusagen, okay, wenn wir jetzt eine Zeitenwende haben, die irgendwo anders hinführen soll, was war denn vorher? Und von daher ist in Großbritannien schon auch immer das Interesse an der deutschen Geschichte groß, weil die eben immer noch so eine Riesenrolle spielt, was die heutige Politik und die Gesellschaft in Deutschland angeht. Viel mehr, würde ich sagen, zumindest im aktiven Bewusstsein der Leute, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist.
Und damit sind wir nicht nur im Damals, sondern auch im Hier und Jetzt. Und Sie können auch im Hier und Jetzt Ihre Fragen an Katja Heuer stellen. 0681 65 100. Entweder anrufen oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer 0681 65 100. Fragen an die Autorin Katja Heuer hier auf SR2 Kulturradio. Gerne auch Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de eine Mail. Und dann sind Sie hier mit in der Sendung. Und eine erste Frage haben wir schon von Anne Nierenberg aus Nalbach. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist auch mit eine der zentralen Fragen, die Sie, würde ich jetzt mal vermuten, motiviert hat, Ihr Buch zu schreiben. Sie fragt bei der Einigung der Kleinstaaten im Kaiserreich. Da wurde den Deutschen ein Nationalstolz eingeimpft, gesteuert durch die Interessen der Monarchie. Was ist bei der Entwicklung in unserem Lande in puncto nationaler Identität denn so falsch gelaufen? Fangen die Probleme damit im Kaiserreich schon an?
Ich würde das etwas zurückweisen, dass das sozusagen nur aus dem Interesse der Monarchie herauskam. Also dieser Nationalismus, den man im 19. Jahrhundert hatte, man darf die Worte auch nicht gleichsetzen mit dem Nationalismus, so wie wir ihn heute verstehen, war doch ziemlich liberal. Also man ist davon ausgegangen, dass das Nationalismus im eigentlichen Sinne, also quasi die Idee, dass man einen Nationalstaat möchte, dass das eigentlich so ein bisschen als Gegenpol gedacht war gegenüber der Monarchie. Also die Idee war eigentlich, einen Nationalstaat zu gründen, damit man dann ein Verfassungsdokument hat und einen sozusagen ja gesetzlichen Rahmen dafür, wie man zusammenlebt, der unabhängig von den Strukturen der Monarchie funktionieren kann. Also man kann zum Beispiel eine Demokratie einführen oder Wahlrecht einführen und dann hat man ein Parlament, das sozusagen mitbestimmen darf, was passiert und welche Gesetze verabschiedet werden. Und das ist ja zum Teil sozusagen einschränkend, was die Macht der Monarchie angeht. Und deshalb ist das eigentlich so eine Art liberaler Nationalismus gewesen, der auch aus dieser neuen aufstrebenden Mittelschicht herauskam, die im 19. Jahrhundert mehr Geld angehäuft hat als früher und dadurch auch mehr Macht und natürlich auch diese Macht durchsetzen wollte. Und dass man das dann später nach 1871, also nachdem der Staat dann gegründet worden ist, natürlich genutzt hat, um die Deutschen auch irgendwie hinter sich zu binden, den Nationalstolz und den Nationalismus ist dann umgeschwungen in dieses, was die Hörerin dort angedeutet hat und vor allem dann unter Wilhelm II., der das dann doch versucht hat, nach außen auch durchzusetzen. Also die Idee, dass man innerhalb des Landes die Deutschen gegen einen äußeren Feind verbindet und damit ja irgendwie eine Einheit schafft, die noch nicht so gewachsen war, wie sie hätte wachsen sollen, im Sinne der Nationalisten. Und das ist dann das, was dann umgeschwungen ist und am Ende auch natürlich erheblich zum Ersten Weltkrieg beigetragen
also dieses hat. Vereint euch im Deutschen Reich gegen Frankreich. Das war ja eigentlich die Parole. Das eint uns, weil wir einen gemeinsamen Feind von außen haben.
Ja, auf jeden Fall. Und das kam aber auch zum Teil wieder aus diesen Bestrebungen, die es ohnehin gab. Also wir hatten ja auch eine liberale und sozialistische auch Revolution 1848, die also auch schon mal versucht hat, irgendwie ein Deutschland zu gründen auf der Basis von sozusagen mehr Beteiligung der Bevölkerung. Und das hat laut Bismarck, also der hat das ja so direkt formuliert in seiner berühmten Blut- und Eisenrede, nicht dazu geführt, dass ein Nationalstaat gegründet worden ist, weil es seiner Meinung nach zu viel Mehrheitsbestimmungen, zu viel Gerede, zu viel Diskussionen war. Und er sagt, es muss Blut und Eisen her, sprich ein Krieg, ein Feind außen. Und Frankreich hat da gepasst, einfach weil die Erinnerung, kollektive Erinnerung an die napoleonischen Kriege immer noch da war. Die waren erst 1815 zu Ende und natürlich ist das zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile her, aber wenn man sich überlegt, wie bei uns auch der Zweite Weltkrieg noch im Gedächtnis ist als Land, ist das dann doch wieder keine lange Zeit von 1815 bis 1871 und darauf konnte man sich schon zurückbeziehen und sagen, damals haben wir, also sprich wir Deutsche, so hat man das dann sozusagen geframed, auch gegen Napoleon nur gewonnen am Ende und diese französische Herrschaft abgeschüttelt, weil sich die Staaten zusammengefunden haben und zusammen gegen diesen französischen Feind gekämpft haben. Und das Feindbild konnte man dann später wieder aufgreifen. Hat man auch 1914 dann wieder aufgegriffen, also 100 Jahre später. Und das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch diese Geschichte, vor allem des 19. Jahrhunderts.
Sie hören SR2 Kulturradio mit Katja Heuer und Im Kaiserreich, eine kurze Geschichte. Das ist ihr Buch und Sie können gerne Fragen loswerden. 0681 65 100, die Nummer, die Sie anrufen können, eine WhatsApp dorthin oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Eine weitere Frage haben wir schon.
Wie ist die Monarchie auf deutschem Boden abhanden gekommen, sodass es jetzt in der Neuzeit nur einen Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt gibt, aber eben keinen Kaiser, König oder sonstigen Monarchen? Und könnte die Monarchie eines Tages in Deutschland oder auf deutschem Boden wieder auferstehen?
Also ich fange mal von vorne an
Ja.
mit der Abschaffung der Monarchie. Also ich glaube, das wäre so zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht passiert ohne den Ersten Weltkrieg. Also es gibt 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, eigentlich keine nennbaren Bestrebungen, außer ganz, ganz links von den Kommunisten, von denen es aber auch noch nicht so viele gibt, irgendwie die Monarchie abzuschaffen. Also die meisten Leute, die Reform wollten, auch innerhalb der SPD, also Sozialdemokratischen Partei, die es damals auch schon gibt und gab, eigentlich keine Bestrebungen, diese Monarchie komplett abzuschaffen, sondern zu reformieren. Also man wollte das Wahlrecht reformieren, man wollte eigentlich auf so eine Art konstitutionelle Monarchie hinaus, die es zum Beispiel in England zu dem Zeitpunkt auch schon gab. Und in England gibt es die oder in Großbritannien gibt es die halt immer noch, weil sich das langsam verändert hat, Stück für Stück. Und man einfach immer mehr die Macht sozusagen vom Königshaus weggezogen hat und Richtung Demokratie verschoben hat. Und das hat sich dann so eingefügt, dass man im Endeffekt jetzt immer noch den Monarch in Großbritannien als Staatsoberhaupt hat, aber das eben wirklich nur eine repräsentative Rolle ist, so ähnlich wie bei uns jetzt der Bundespräsident. Und das ist in Deutschland dann natürlich anders gekommen durch den Ersten Weltkrieg, weil man nach dem Ersten Weltkrieg von der deutschen Seite aus, also von der Bevölkerung aus, gesagt hat, jetzt muss quasi sich was verändern, weil dieser Krieg so furchtbar gewesen ist und auch noch so lange weitergeführt worden ist, obwohl er eigentlich ab 1916 oder so nicht mehr tragbar war. Dass jetzt sozusagen da Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen und dass sich das Land verändern muss. Und außerdem hatten es die Amerikaner auch als Friedensbedingung festgelegt. Also man hatte direkt gesagt, Präsident Wilson hatte direkt gesagt, es gibt nur Frieden, wenn der Kaiser abgeschafft wird und wenn Deutschland eine echte Monarchie, eine echte Demokratie wird, wenn man so will. Und von daher hat man dann durch diese Revolution, die es dann gab im November 1918, sowohl innerlich als auch durch Druck von außen die Monarchie abgeschafft und Wilhelm hat abgedankt. Ich glaube nicht, dass da eine reelle Chance besteht, dass die wiederkommt, einfach weil es jetzt so lange schon mittlerweile im deutschen Bewusstsein verankert ist, dass Deutschland eine Republik ist. Natürlich kann man da theoretisch auf die Nachfahren des Kaisers zurückgucken und die sind ja auch immer mal wieder in den Medien aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube nicht, dass es da eine mehrheitliche Befürwortung in der Bevölkerung dafür geben würde. Die meisten Umfragen, die werden immer mal gemacht über die Jahre hinweg, zeigen meistens so, dass das maximal 10% der Bevölkerung sind, die irgendwie eine Monarchie wieder haben wollen. Und ob die das ernst meinen, ist auch nochmal eine andere Frage.
Da liegt der Vergleich zu Großbritannien nochmal nah in diesem Zusammenhang. Die schreiben ja auch alle Bücher und sind auch in der Boulevardpresse immer ganz stark vertreten, beschäftigen ganz viele Herzen und Köpfe, was die britische Krone angeht. Also braucht man nicht unbedingt. Das ist jetzt aber nur meine Meinung. Sie hören SR2 Kulturradio mit Katja Heuer im Kaiserreich. Und wenn man noch mal ganz kurz zusammenfasst, es geht von 1871 bis 1918, dieser Abschnitt, den Sie beschreiben. Und da geht es natürlich über den Deutsch-Französischen Krieg, über Otto von Bismarck seine Zeit, dann die drei Kaiser, Wilhelm I., Friedrich II., Wilhelm II., dann das koloniale Deutsche Reich und dann schließlich die Katastrophe, wie Sie es auch beschrieben haben, 1914 bis 1918. Wenn man auf diese Epoche schaut, da hat sich ja nicht nur politisch sehr viel bewegt und auch territorial vor allen Dingen, sondern es wurde auch an den Idealen und an dem, was ist eigentlich deutsch, gefeilt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und einen interessanten Punkt ganz zu Beginn spielen ja beispielsweise bei so einer Begriffs- oder ideologischen Bildung auch Märchen. Grimms Märchen beispielsweise spielen auch eine Rolle. Inwiefern ist das wichtig bei so einem Prozess, das zu erwähnen?
Ich denke, das wird manchmal unterschlagen, diese Komponente, weil wir uns natürlich im Rückblick und gerade auch durch das Prisma des Zweiten Weltkriegs und der NS-Zeit doch sehr mit den politischen Strömungen auseinandersetzen und weniger eigentlich mit den kulturellen. Und das spielt schon eine enorme Rolle, dass man durch Märchen, aber auch zum Beispiel Martin Luther und verschiedene andere, ja, einfach literarische Beiträge dazu sozusagen eine gewisse Standardliteratur entwickelt hat, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene dazu geführt hat, dass man die gleichen Dinge liest. Und der Beitrag der Gebrüder Grimm war eben, sich hinzusetzen und diese Geschichten, die oder Märchen, die schon ja wirklich über Jahrhunderte lang als mündliche Übertragung sozusagen erzählt worden sind und die Eltern ihren Kindern erzählt haben, jetzt standardisiert worden sind, dadurch, dass sie das aufgeschrieben haben. Und dann führt das natürlich dazu, dass bestimmte Redewendungen oder Motive oder auch Moralvorstellungen, die in den Märchen vorkommen, dann auf einmal von den meisten beziehungsweise allen deutschen Kindern irgendwie schon von Anfang an mit aufgesaugt werden, sozusagen in deren eigenes Bewusstsein. Und das Beispiel, was ich da gebe, ist Rotkäppchen, wo es eben im Gegensatz zu der französischen Variante, die es auch gibt, hat die deutsche Variante einen mütterlichen Rat mit dabei, also wo quasi am Anfang die Mutter zu Rotkäppchen sagt, geh nicht vom Weg ab, geh direkt zur Großmutter. Und es ist eben dieses Nichtbefolgen des mütterlichen Rats, der das Unheil sozusagen herbeiholt. Also die Tatsache, dass Rotkäppchen dann vom Weg abgeht und dem Wolf sozusagen folgt, ist das, was am Ende zur Katastrophe führt, während in der französischen Version dieser mütterliche Rat fehlt. Und dadurch hat man dann eben eine unterschiedliche Version, die in beiden kulturellen Kontexten gelesen wird. Und französische Kinder wachsen, jetzt mal übertrieben gesagt, mit sozusagen anderen Geschichten auf oder anderen Versionen von den Geschichten auf, als die deutschen Kinder das taten. Und über diese, wenn man das sich sozusagen weiterdenkt, über verschiedene Geschichten, andere Literatur, einfach Sachen, die standardisiert werden in derselben Sprache, dann hat man schon irgendwo so eine Art Zusammengehörigkeit, die dann kulturell sozusagen auch langsam wächst über die Generationen hinweg. Und das spielt eine Rolle, als dann 1871 der Staat gegründet wird.
Bernd Alt im Zusammenhang mit Literatur aus Saarbrücken, vielen Dank für die Frage. Möchte ganz gerne wissen, haben Sie, Frau Heuer, auch Catherine Mansfield's In a German Pension und Elisabeth von Arnims Elizabeth and Her German Garden in Ihre Recherche mit einbezogen?
Nee, nicht direkt. Also ich habe, man kann das ja auch hinten in der Bibliografie auch sehen, versucht mit sozusagen über die Zeit hinweg komplexe Sachen, also diese komplexe Geschichtsschreibung, die es zu dem Thema gibt, zusammenzufassen. Und von daher ist da alles Mögliche eingeflossen sozusagen in diese Zusammenfassung, die ich dann geschrieben habe. Ich habe mich jetzt aber nicht speziell mit einzelnen, also außer wo ich das im Buch direkt sage, nicht speziell jetzt mit einzelnen Themen oder Ideen in der Hinsicht zusammen auseinandergesetzt, weil es einfach darum ging, diese große Geschichte irgendwie einzufangen und runterzubrechen, sodass jemand, der sich mit dem Kaiserreich beschäftigen möchte, aber das eben vielleicht über ein Wochenende tun möchte und nicht über sozusagen Wochen und Monate hinweg, das tun kann und so eine Art Synthese der ganzen Ideen dort vorfindet.
Peter Zeeb aus Eschborn hat auch eine Adresse in London angegeben, also wo auch immer Sie uns zuhören. Vielen Dank für die Frage. Er fragt nochmal nach, worüber wir schon gesprochen haben, dass das Deutsche Reich 1871 unter anderem deshalb zustande gekommen ist, weil Bismarck die Deutschen durch den Krieg gegen Frankreich geeint hat. Er fragt nun, weitergedacht, brauchen wir zur Einigung Europas auch einen gemeinsamen Feind, eventuell sogar einen Krieg?
Das würde ich nicht so sehen und ich glaube auch nicht, dass die Einigung Europas in der Hinsicht vergleichbar wäre als das, also worauf ich hinaus will, ist das im Endeffekt, dass Deutschland, so wie das zusammengeführt worden ist im 19. Jahrhundert, auf einem Nationalismus, also wirklich auf Nationaldenken verankert war sozusagen. Und das ist in Europa natürlich durch die vielen verschiedenen Nationalstaaten, die es dort gibt, mit ihren jeweiligen Geschichten sowieso schwieriger machbar. Natürlich gibt es eine europäische Geschichte auch, eine europäische Identität. Aber das ist ja genau dieser Konflikt, in dem wir immer wieder reingeraten, der diese Spannung sozusagen zwischen den Interessen der einzelnen Nationalstaaten und der europäischen Politik. Und von daher glaube ich nicht, dass man sagen kann, okay, man sucht sich jetzt irgendwie einen Feind außerhalb von Europa und dem gegenüber wird man dann europäischer. Das glaube ich, funktioniert nicht auf derselben Art und Weise. Und das ist natürlich auch nicht wünschenswert, dass wir uns jetzt, dass wir jetzt irgendwo einen
Natürlich
Krieg
nicht.
vom Zaun brechen, nur um die europäischen Völker irgendwie zusammenzubringen. Aber ich glaube, die Dimension ist schon eine andere oder die Dynamik dahinter ist, glaube ich, schon von Anfang an eine andere, eben einfach weil Europa ein internationales Gemisch ist und sich sozusagen weniger auf dieses Nationalbewusstsein zurücklehnen kann.
SR2 Kulturradio mit Katja Heuer.
Die Kaiserzeit steht zu sehr im Schatten des Krieges. Im Jahre 1910 war Berlin eine Welthauptstadt, Mittelpunkt von Kunst und Kultur.
Das ist so eine Dimension, Frau Heuer, da schreiben Sie auch drüber, was eigentlich in diesen Jahren an Aufbruchsstimmung möglich war und nicht zuletzt auch gefördert, kann man sagen, durch den damaligen Kaiser Wilhelm II., der durchaus Wissenschaft, Forschung und natürlich auch Kultur vorangebracht hat.
Ja, und das ist, glaube ich, wirklich eine Sichtweise, die sich, wie der Hörer auch gesagt hat, so etwas durch diesen Rückblick, gerade durch den Nationalsozialismus hinweg, mit dem wir eben auf die Geschichte davor auch schauen, etwas in den Hintergrund gedrängt hat. Und das ist eigentlich schade, weil wirklich enorm viel passiert ist, gerade um die Jahrhundertwende herum und auch durch die Monarchie. Und das muss man auch so sagen dürfen und darüber sprechen dürfen sozusagen, ohne dass das in den Zusammenhang unbedingt gestellt werden muss von dem, was dann danach passiert ist. Weil es eben wirklich sehr, sehr viele Sachen sind, die heute noch wichtig sind. Also ob das die Autoindustrie zum Beispiel ist, die einfach durch die Neugier und diesen, sozusagen auch technischen und technologischen Aufschwung, der damals passiert ist, vorangetrieben worden ist. Die kaiserliche Familie war total fasziniert von Autos zum Beispiel, von Motorentechnik, auch von Flugtechnik, Schiffen und so weiter, dass da natürlich enorm viel vorangetrieben worden ist. Und dass es dann natürlich einen Zusammenhang auch zum Aufrüsten gibt, gerade bei der Flottenpolitik, ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch einfach schiere Neugier. Und da hat tatsächlich Wilhelm II., den man natürlich auch durch den Ersten Weltkrieg vor allem betrachtet und aus der Rücksicht betrachtet, hat aber auch so eine Art kindliches Interesse mitgebracht. Er war eine neue Generation. Man hat ja quasi die mittlere Generation, also seinen Vater Friedrich III., mehr oder weniger übersprungen, weil er eben sehr krank war, als er an die Macht gekommen ist, 1888, und dann sozusagen gleich noch im selben Jahr gestorben ist und dadurch weniger eine Rolle gespielt hat. Also man ist im Endeffekt von Wilhelm I. auf seinen Enkel Wilhelm II. Gesprungen und durch diesen Generationensprung hat sich wirklich enorm viel bewegt. Also die Deutschen hatten schon das Gefühl, hier ist jetzt ein junger, dynamischer Kaiser, der sich für alle möglichen Dinge interessiert, die auch die Leute fasziniert haben. Wir haben ja auch eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Dadurch, das beschreibe ich auch viel im Buch, dadurch, dass das Bevölkerungswachstum so enorm war in der Zeit, hat man natürlich enorm viele junge Leute und die interessieren sich auch für diese ganzen technischen Veränderungen, dafür, wie der Hörer auch gesagt hat, dass Berlin riesig anwächst und Wien dann überholt als die größte und dynamischste deutschsprachige Stadt sozusagen. Und diese ganzen Entwicklungen sind einfach wichtig und die vergisst man manchmal im Nachhinein. Und das ist schon deshalb wichtig, weil dann auch nach dem Ersten Weltkrieg auf einmal die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wie eine Art Blütezeit dasteht. Also man erinnert sich dann sozusagen in den 1920ern während der Hyperinflation und während der ganzen Krisen, die dann stattfinden, immer wieder daran, was vorher war, so als so eine Art goldene Zeit oder Blütezeit sozusagen, die man dann natürlich auch idealisiert. Also das ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es diesen Fortschritt gab und auch sozial und kulturell und technologisch sozusagen da so eine Aufbruchsstimmung da war, die dann natürlich durch den Ersten Weltkrieg abrupt zu Ende gebracht worden ist.
Er hat zum Beispiel auch die Max-Planck-Vorläufer-Institute gegründet, natürlich mit seinem eigenen Namen damals, Wilhelm II. Aber wenn man beispielsweise auch, was Martin Rees, unser Hörer, mit einbindet in seine Frage, draufschaut, dann hat man sehr schnell auch die Verbindung zu Wirtschaft und auch globalem kolonialer Zeit damals, Wilhelm II. Martin Rees fragt unter anderem, es sind Firmen wie Thyssen, Bosch, AEG oder auch Hoesch in Dortmund gegründet worden. Zum Teil natürlich auch heute noch Namen, die man kennt. Siemens ist damals, glaube ich, auch entstanden. Mhm. Er fragt nun, wie konnten solche Großunternehmen entstehen in einer Welt, die noch nicht so globalisiert war und wo es auch noch andere Formen von Kreditbeschaffung und Finanzierung gab, als es heute möglich ist?
Also die sind in dieser sogenannten, man nennt das so die zweite industrielle Revolution in dieser Zeit entstanden. Und die gab es deshalb in Deutschland zu der Zeit, weil man eben die erste so ein Stück weit verpasst hatte. Also als England und Frankreich schon viel, viel früher losgelegt haben, weil sie eben als Nationalstaaten fungieren konnten und untereinander handeln konnten und ihre Bevölkerung und Ressourcen austauschen konnten. Das war halt in Deutschland schwierig, wenn man diesen Flickenteppich von Einzelstaaten gehabt hatte, die dann untereinander natürlich ständig Zölle bezahlen müssen, nicht die gleiche Währung verwenden, nicht die gleichen Gewichte und Maße und so weiter. Also es war schwierig, vor 1871 einen zusammenhängenden Markt zu entwickeln. Man hat das über andere Sachen versucht, den sogenannten Zollverein und so weiter, aber das ging natürlich nicht, war natürlich nicht vergleichbar mit dem Nationalstaat. Und als es den dann gab, gab es einen riesen Aufschwung nochmal und deshalb diese sogenannte zweite industrielle Revolution, die dann tatsächlich dazu geführt hat, dass diese ganzen Unternehmen, die wir gerade genannt haben, enorm an Größe gewonnen haben. Und dafür brauchte man eigentlich erstmal nicht unbedingt ein Kolonialreich oder auch einen internationalen Markt, sondern also Bismarck hat sich auch sehr klar dagegen ausgesprochen am Anfang und hat gesagt, dass, wie er erst gesagt hat, Europa ist meine Karte von Afrika. Also sprich, man soll kein globales Kolonialreich aufbauen, sondern sich auf Europa konzentrieren. Und das hat deshalb funktioniert, weil Deutschland eben auf einmal enorme Ressourcen hatten. Man vergisst auch oft, wie groß damals Deutschland war. Also wir haben ja dann viele Gebiete abgetreten, erst nach dem Ersten Weltkrieg und dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal. Das war der größte Staat in Kontinentaleuropa. Und von daher hatte man enorme Ressourcen und auch sehr flaches Land, zum Beispiel im Norden, wo man viele Eisenbahnverbindungen bauen konnte, Flüsse, die quer durch Deutschland gehen, auf denen man Dinge hin und her schiffern könnte. Hamburg, Riesenhafen, also man konnte auch in die Welt sozusagen hineinverkaufen. Und dieses Wirtschaftsmodell, was wir auch heute immer noch betreiben, sprich sozusagen Ressourcen billig irgendwo zu importieren, dann sozusagen teure Konsumgüter daraus zu machen, also sich Waschmaschinen und damals Chemieindustrie, sehr viel Elektroindustrie, solche Dinge, Autos natürlich, die man dann in die Welt hineinverkaufen kann. Das hat sich damals auch schon so aufgebaut, dieses Wirtschaftssystem und auch so funktioniert. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Wirtschaft von Anfang an darauf gepocht hat, dass man Märkte und auch neue Ressourcen braucht und sich deshalb sozusagen ein Kolonialreich aufbauen sollte. Und man hat dann natürlich auch wieder nach Frankreich und nach England geschaut und gesagt, die haben sowas auch und wir werden irgendwann hinterherhängen, wenn wir das nicht haben. Und der Druck ist dann enorm aufgebaut worden auf den Staat und auf die Obrigkeit. Und als Bismarck dann sozusagen, naja, unter Bismarck sind die ersten Kolonien auch unter sogenannten deutschen Schutz gestellt worden, weil sich Industrielle sozusagen aufgemacht haben selbst und Land gekauft haben, zum Teil sich erschwindelt haben von den Bevölkerungen in Afrika und in Asien, und dann festgestellt haben, dass sie gar keine Flotte oder gar keine Armee haben, um diese Kolonien sozusagen zu halten, auch gegen lokale Aufstände und so weiter. Und dann wieder sozusagen zum Staat zurückgerannt sind und gesagt haben, oh, wir brauchen hier Hilfe, wir können unsere Kolonien nicht halten oder unsere Ländereien nicht halten. Und am Ende hat dann Bismarck nachgegeben. Und als Bismarck dann gegangen ist, 1890, und sozusagen das Ruder übergeben hat an Wilhelm II., der dann sehr, sehr stark durch die Monarchie die Sachen in die Hand genommen hat, hat sich das dann sehr, sehr schnell geändert, weil Wilhelm auch eben der Meinung war, hier haben wir wieder was nach außen wirken kann und die Deutschen nach innen sozusagen vereint. Und diesmal war es eben das Kolonialreich. Und das ist dann sehr, sehr schnell aufgebaut worden. Und natürlich war es auch 1914 immer noch nicht so groß wie die Kolonialgebiete von Frankreich und Großbritannien. Aber man hatte trotzdem zu dem Zeitpunkt dann auch schon das drittgrößte Kolonialreich aufgebaut, viele grässliche Verbrechen dort begangen, auch die Ländereien ausgebeutet. Und man kann schon sagen, das gehört zu dieser Geschichte eben auch mit dazu.
Eine weitere Frage.
Großbritannien konnte sein Empire mit Hilfe seiner Flotte aufbauen, die nach der Schlacht gegen die spanische Armada 1588 die Weltmeere beherrscht hat. Kaiser Wilhelm II. Wollte dies nachmachen und hat ein großes Flottenbauprogramm initiiert, um die Voraussetzungen für ein deutsches Kolonialreich zu schaffen. Und dies ist der stärkste Angriff auf die Weltmachtstellung Englands in dieser Zeit gewesen. Welche Reaktionen hat dies in Großbritannien ausgelöst? Haben die Briten versucht, den deutschen Flottenbau zu verhindern? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Wie groß ist der Einfluss Großbritanniens im Zweiten Kaiserreich auf Deutschland gewesen? auch unter Einbeziehung der verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Queen Victoria und Wilhelm II.
Gleich eine ganze Reihe von Fragen, die uns nach Großbritannien führen. Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort der einzelnen Punkte. Also wie groß war der Einfluss, sagen wir mal, beginnen wir am Ende, von Persönlichkeiten, die da mit dem Thron zu tun hatten?
Ja, das ist wirklich eine enorm wichtige Komponente, glaube ich. Also Kaiser Wilhelm II. War der älteste Enkelsohn von Queen Victoria in Großbritannien. Und hat sich schon zum Teil auch als Teil der britischen Aristokratie betrachtet. Also man muss sich da wirklich vorstellen, dass Wilhelm einen Großteil auch seiner Kindheit in Großbritannien verbracht hat. Also der war viel bei seiner Großmutter, bei Victoria. Die hatte auf der Isle of Wight im Ärmelkanal, also auf der Insel, ein Haus. Osborne nennt sich das. Und von dort aus konnte man tatsächlich die ganze Flotte rein und rausfahren sehen, die Handelsflotte und auch die Royal Navy, also die größte Flotte der Welt zu dem Zeitpunkt. Und das hat Klein Wilhelm damals, glaube ich, schon ziemlich beeindruckt, dort zu stehen und die Schiffe sozusagen rein und rausfahren zu sehen, auch an den ganzen Regattas und so weiter teilzunehmen. Und das hat sich tatsächlich zu so einer Art Rivalität entwickelt. Also er hat sich als Teil dieser britischen Familie betrachtet, der Royal Family, aber zur gleichen Zeit eben auch als deren Rivale. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass man dann 1914 eine Situation hat, wo drei Cousins, nämlich Kaiser Wilhelm, der Zar und also der Zar in Russland und der König in England, Cousins waren. Und eben auch immer auf ihre Armeen, ihre Flotten und so weiter geschaut haben, wer was hat und wer was kann, wenn man so will. Und diese Rivalität war besonders ausgeprägt mit Großbritannien, wo sich eben Wilhelm vorgestellt hat, er will auch so eine Flotte haben, er muss sich da beweisen. Und das sieht man auch immer wieder, wenn die gegeneinander angetreten sind, selbst in freundschaftlichen Seewettrennen und so weiter, wo sich dann Wilhelm sozusagen gegenüber seinen englischen Verwandten behaupten wollte.
Dann nochmal die Frage, ganz kurz, vielleicht noch die Antwort, inwiefern war das vor dem Ersten Weltkrieg auch schon eine Konkurrenzsituation? Haben die Engländer dort irgendwie auch Einfluss genommen oder gesagt, wo der Hammer hängt, also wo die Flotte steht?
Es hat sich eher so als Wettrüsten entwickelt. Also man hat dann jedes Mal geschaut, also wenn die Engländer zum Beispiel ihre neue Dreadnought-Klasse aufgebaut haben, also sprich riesige Kriegsschiffe, hat Deutschland versucht nachzuziehen und so weiter. Und man hat dann schon so eine gewisse Panik, würde zu weit gehen, aber zumindest eine gewisse Besorgnis in Großbritannien gehabt, dadurch, dass Deutschland sich so schnell von quasi keiner Flotte zu einer entwickelt hat, die zweitgrößte in der Welt war 1914. Und wo das sozusagen hinführt, wenn man sich die wirtschaftliche Größe von Deutschland bedenkt, also es ist einfach eine riesen Wirtschaftsmacht, wie schnell die diese Flotte aufbauen konnte, da hat man sich in Großbritannien schon Sorgen darum gemacht, wo das sozusagen hinführt, wenn man das so weiter laufen lässt, wenn man so will. Und es sind dann dieses Wettrüsten hat schon auch seinen Beitrag geleistet dazu, dass dann der Krieg 1914 ausgebrochen ist. Aber Wilhelm hat selbst 1914 noch gedacht, er kann über seine persönlichen Beziehungen zu der königlichen Familie Großbritannien aus dem Krieg raushalten. Also er ist einfach wirklich in seinem Kopf davon ausgegangen, die sind doch meine Familie, die sind Teil meiner Familie, die werden nicht mit mir in den Krieg ziehen, und ist fest davon ausgegangen, dass die Briten sich sozusagen aus dem kontinentalen Krieg heraushalten werden, wenn er denn ausbricht. Und das ist natürlich eine Fehleinschätzung gewesen, die fatale Folgen hatte für alle.
Wir haben noch jede Menge Fragen an Katja Heuer. Hier kommt die nächste.
Wie und wann entstand der Begriff der sogenannten Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich? Und was bedeutet er und was meint er? Mein Vater sagte immer, ich habe niemandem was gestohlen, die haben mir auch nichts gestohlen.
Die Erbfeindschaft, die sogenannte.
Ja, die hat sich tatsächlich innerhalb des 19. Jahrhunderts entwickelt, weil man eben speziell auf die napoleonischen Kriege hinaus wollte als Gründungsmythos. Und ich hole da in dem Buch auch relativ weit aus, obwohl das Buch kurz ist, verbringe ich doch relativ viel Zeit mit der Zeit vor 1871, weil das enorm wichtig ist dafür. Weil sich das so ins Gedächtnis eingebrannt hat, ist es schwer heute nachzuvollziehen. Aber diese Idee, dass sozusagen man eingenommen worden ist von Napoleon durch verschiedene Methoden. Also er hat sich ja quasi durch die Einzelstaaten, einige sind zum Rheinbund verbündet oder zusammengefügt worden. Preußen wurde natürlich besiegt, sehr, sehr schmerzlich für Preußen, dass der preußische König dann sozusagen ans Ende seines Reiches nach Richtung Ostpreußen sozusagen geflohen ist und dann die Hälfte von Preußen abgetreten hat, war eine riesen Demütigung für Preußen selber. Und das hat man alles noch im Kopf gehabt. Und die Tatsache, dass man sich dann sozusagen ab 1813 in den sogenannten Befreiungskriegen doch irgendwie dagegen gewehrt hat und sozusagen zusammen mit auch anderen Nationen in Europa dagegen gekämpft hat, das hat sich eingebrannt. Und dann konnte man natürlich diese Idee der Erbfeindschaft nutzen, weil sich das ja dann über Generationen übertragen lässt, diese Animosität zwischen den beiden Nationen. Also dann braucht man nicht mehr sagen, okay, wir haben das selber noch miterlebt, sondern man kann dann auch 1871 oder auch 1914 noch darauf zurückgreifen, wenn man sagt, das ist eine Erbfeindschaft ist, dann lässt sie sich ja auch vererben, die Feindschaft an die nächste Generation. Und man sieht dann tatsächlich, wenn die Truppen 1914 ausziehen, wieder auf den Bannern und auf den sozusagen Postkarten und so weiter, die da gedruckt worden sind, in der Propaganda sozusagen, dass man sich wieder auf die Kriege von 1813 bis 1850 zurückbezieht und sagt, 100 Jahre später bekämpfen wir sozusagen den Erbfeind Frankreich noch immer. Mhm. Und deshalb hat man dann auch versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg so dagegen zu steuern über die europäische Vereinigung und so weiter, dass man gesagt hat, man muss diese Idee der Erbfeindschaft irgendwie aus den Köpfen herausbekommen und auch aus der Wirtschaft und auch aus der Politik herausbekommen und das Gegenmodell sozusagen ist das, was wir dann heute sehen.
Margret Frey aus Bexbach schickt eine Frage, die so ein bisschen in diesem Zusammenhang auch steht. Sie schreibt vom Grenzgebiet, heutigen Saarpfalzkreis und der Westpfalz beispielsweise. Da wechselten häufiger die Sitze der Amtsgerichte, mal Homburg, mal Waldmoor, Königreich Bayern damals. Sie möchten nun wissen, ob Sie bei Ihren Recherchen, Frau Heuer, Stimmungen feststellen können, wie sich das Hin und Her der Zugehörigkeit zu verschiedenen Obrigkeiten ja sozusagen positioniert hat. Die Menschen selbst, die davon betroffen waren, ist das für Ihre Arbeit, spielt das eine Rolle?
Ja, das ist vor allem in diesen Grenzgebieten wichtig, weil man in Deutschland im Unterschied zu vielen anderen Ländern eben keine oder wenig feste physische Grenzen hat, wenn man so will. Also wenn man sich zum Beispiel Großbritannien anguckt, das ist eine Insel, da ist sozusagen relativ klar, wo die anfängt und wo die aufhört. Aber was Deutschland zum Beispiel angeht, hat man eben diese vielen Grenzgebiete, wo die Leute einfach vermischt sozusagen untereinander gewohnt haben. Und das ist natürlich im Westen mit Frankreich der Fall, auch mit den Niederlanden und so weiter, im Osten mit Polen, wo es also ganze Landstriche gibt, in denen die Leute vermischt gewohnt haben und die sich auch natürlich hin und her verschoben haben ständig. Und was zum Beispiel Elsass-Lothringen angeht, also fällt mir jetzt als klassisches Beispiel ein, das war eben auch gemischt. Also Elsass war mehrheitlich deutsch, aber eben lange unter französischer Herrschaft zum Beispiel. Und da hat man eben 1871 aus diesem Nationalismus heraus daraus gedrängt, dass das deutsch werden soll, weil es mehrheitlich sozusagen sprachlich und kulturell sozusagen deutsch ist. Aber man hat eben auch natürlich gewusst, dass da auch viele Franzosen wohnen. Und dann hat man versucht mit Biegen und Brechen, zum Beispiel über die deutsche Sprache im Unterricht und im Schulbereich, diese Leute zu Deutschen sozusagen zu erziehen. Und das ist dann noch extremer während der Nazi-Zeit auch passiert, dass man wirklich versucht hat, über Beamte, über neue Lehrer und so weiter dort das Deutschsein sozusagen durchzudrücken. Und das ist auf der anderen Seite im Osten in Schulen und so weiter auch versucht worden, dass man sozusagen versucht hat, dagegen zu steuern, dass das polnische Volk seinen eigenen Staat will. Auch über diese ganzen Methoden der Germanisierung, wenn man so will. Und das ist auf Biegen und Brechen versucht worden und oft auch schiefgegangen. Aber das spielt schon eine Rolle, auch gerade in einzelnen Lokalitäten, die sich dann eben entweder der einen oder der anderen Seite mehr zugewandt fühlen oder eben wirklich völlig durchmischt sind und sich deshalb dort Spannungen aufbauen.
Eine kurze Nachfrage von Martin Rees nochmal. Es geht nochmal um Kaiser Wilhelm II. Er würde ganz gerne noch wissen, wie wurde in der Kaiserzeit mit Kritik an der Obrigkeit umgegangen und wann wurde Majestätsbeleidigung sanktioniert? Wilhelm II. War als Kaiser nicht unbedingt eine Ikone, sondern, da schreiben Sie auch drüber, zum Teil doch deutlich überfordert und vielleicht auch eine tragische Fehlbesetzung.
Ja, also das ist immer interessant mit der Presse, dadurch, dass man, glaube ich, vergisst auch manchmal, dass es tatsächlich Pressefreiheit gab und sich auch sehr, sehr heftig über den Kaiser lustig gemacht worden ist. Also man hatte gewisse Magazine, Kladderadatsch fällt mir gerade ein, Simplicissimus und so weiter, die auch über Karikaturen und so weiter sich über den Kaiser lustig gemacht haben. Der war auch extrem empfindlich darauf und hat sozusagen beim Frühstück durch seine Presseschau durchgeguckt und sich tierisch darüber aufgeregt, wenn wieder irgendwas über ihn geschrieben worden ist, was ihm nicht gepasst hat. Also es ist schon wichtig zu wissen, dass die Presse sich enorm entwickelt in dieser Zeit und auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein mitbringt. Sozusagen dort einzugreifen, den Kaiser auch zu kritisieren und das hat schon eine Rolle gespielt. Das hat sich dann radikal geändert während des Krieges, weil man eben gleich von Anfang an eine Zensur eingeführt hat und auch eine Selbstzensur eingeführt hat. Also es haben auch viele Zeitschriften und auch die Gewerkschaften und so weiter gesagt, dass sie sich jetzt während des Krieges mit ihrer Kritik sozusagen zurückhalten und sich auch selbst zensieren. Und das hat dann, während des Krieges wurde das dann auch bestraft, wenn man sozusagen den Kaiser oder das Regime insgesamt kritisiert hat. Aber vorher war die Presse eigentlich schon ziemlich offen. Man sieht das auch an den ganzen Skandalen, die dieser Kaiser gerade am Anfang des neuen Jahrhunderts durchlebt, wo eben in der Presse immer wieder Skandale über ihn auch hochkommen.
1914 beginnt am 1.8. Der Erste Weltkrieg, der natürlich als großer Krieg damals geführt wurde, nach dem Zweiten dann zum Ersten Weltkrieg wurde. Sie schreiben von einem trotzigen Patriotismus. Es gibt ja auch das Buch Die Schlafwandler, dass da alle irgendwie mit reingetaumelt sind in diesen Krieg. Welche Rolle, und das kommt in mehreren Fragen jetzt natürlich auch schon vor, welche Rolle spielt denn da eigentlich diese Demokratie in Anführungszeichen 1914 als nationale Identifikation? Ist die überhaupt schon vorhanden? Also ist es überhaupt oder wäre es überhaupt möglich gewesen, dass in irgendeiner demokratischen Form dieser Krieg hätte verhindert werden können?
Ja, auf jeden Fall. Und darüber macht sich die Obrigkeit auch tatsächlich enorme Gedanken zu dem Zeitpunkt. Also zum einen gibt es zum Beispiel 3 Millionen Gewerkschaftsmitglieder. Also das ist eine Macht mittlerweile geworden, die über Streiks und so weiter natürlich bisher auch schon, also bis 1914 auch schon dem Kaiserreich immer wieder Kopfschmerzen bereitet hat, weil man eben versucht hat, sozusagen Arbeitsrechte und so weiter durchzusetzen über Streikaktionen und das auch immer wieder funktioniert hat. Und von daher ist man schon 1914 in einer Situation, wo man das Volk mitnehmen muss. Und vor allem spielt natürlich auch auf politischer Ebene eine Rolle, dass der Reichstag, also das Parlament, sich auch schon enorm sozusagen selbstbewusst inszeniert hat. Auch nicht zuletzt durch das Reichstagsgebäude, was immer noch in Berlin oder wieder, je nachdem wie man es sehen will, in Berlin steht. Das ist ein Riesenmonument für die Demokratie, wenn man sich sozusagen die Größenordnung dieses Gebäudes schon alleine anschaut. Und das spielt eine Rolle deshalb, weil der Reichstag das Budget in der Hand hat, also im Endeffekt über das Geld bestimmt. Und wenn der Reichstag sich sozusagen verweigert hätte und gesagt hätte, okay, wir stimmen jetzt nicht für das Kriegsbudget, sondern dagegen, dann wäre ein Problem da gewesen. Dann hätte man sicherlich immer noch versuchen können, das irgendwie diktatorisch durchzusetzen oder irgendwie einfach einen Staatscoup durchzuführen oder so. Aber das hätte zu enormen Problemen geführt, weil man ja irgendwie die Leute auch mitnehmen musste und brauchte. Und von daher war das auf jeden Fall wichtig, dass man 1914 zusammen sozusagen in den Krieg zieht, sonst hätte das nicht funktioniert. Und dieses sogenannte August-Erlebnis, also ich würde nicht sagen Euphorie, aber dieses Gefühl irgendwie, dass viele Leute hatten, dass das Vaterland verteidigt werden muss, sieht man wirklich tatsächlich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch, durch alle Regionen hindurch auch. Und deshalb funktioniert auch wieder dieser defensive Nationalismus, von dem ich vorher auch schon gesprochen habe, dass man sagt, man verteidigt sich hier gegen jemand anders. Und ein Beispiel, was ich da in dem Buch gebe, ist Käthe Kollwitz, die Künstlerin, die also vorher auch schon links, sehr linksgerichtet war sozusagen und sich auch für Arbeiter eingesetzt hat und so weiter, aber dann trotzdem im August 1914 das Gefühl hatte, sie muss jetzt hier was beitragen und sie möchte ihr Vaterland auch verteidigen. Die Flagge hängt zum ersten Mal aus dem Fenster des Reiches Ihr Sohn bettelt darum, dass er in den Krieg ziehen darf, weil er noch minderjährig ist und die Erlaubnis seiner Eltern braucht. Und sie lässt ihn dann auch gehen und dann stirbt tatsächlich ihr jüngster Sohn ein paar Wochen, nachdem er in den Krieg gezogen ist. Und sie macht sich ihr ganzes restliches Leben lang natürlich enorme Vorwürfe darüber. Aber das ist ein Beispiel, was ich gebe, weil ich zeigen wollte, dass selbst Menschen, die dann später sich enorm für den Frieden und auch sehr linksgerichtet eingesetzt haben, trotzdem 1914 im August der Meinung waren, das ist ein Verteidigungskrieg, der geführt werden muss und bei dem man sozusagen mitwirken muss. Und das sieht man dann auch politisch, indem sich die Demokratie quasi selbst abschafft zu dem Zeitpunkt und ein Ermächtigungsgesetz unterschreibt, was dazu führt, dass das Regime sozusagen Kontrolle hat und die sogenannte stille Diktatur stattfindet in der Zeit. Also sprich, die Diktatur da ist, aber eben nicht als solche unbedingt wahrgenommen wird.
Eine weitere Frage.
Welche Rolle spielte die Bevölkerungsexplosion damals, nicht nur in Deutschland, bei der Entstehung des Hurra-Patriotismus, wie er bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu sehen war? Und welche Rolle spielt diese Bevölkerungsexplosion in der heutigen Welt?
Also das ist tatsächlich ein enormer Faktor, einfach weil es eine Riesenexplosion tatsächlich ist im eigentlichen Sinne. Also sprich, man hat die große Mehrheit der Menschen ist jung, ist sozusagen zu dem Zeitpunkt dann mit Deutschland aufgewachsen und mit der Idee von Deutschland aufgewachsen und ist deshalb auch bereit, sich da sozusagen dafür auch einzusetzen, wenn man so will, also für Deutschland zu kämpfen. Was auch noch mit dazu kommt, ist, dadurch, dass die Bevölkerung so jung ist, hat man quasi keine richtige Erinnerung an Krieg an sich. Und selbst die Leute, die Einigungskriege miterlebt haben, also sprich die Kriege, die zur Einigung 1871 geführt haben, die haben kurze Kriege erlebt, die alle drei gewonnen worden waren. Also gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Frankreich in relativ kurzer Zeit. Und man hatte dann deshalb eine sozusagen die junge Bevölkerung, die sich beweisen wollte, die ihren eigenen Staat beweisen wollte. Und das gilt natürlich für die anderen Staaten auch. Und die gleichzeitig aber keine starke Erinnerung an Kriege gehabt hätte, die sozusagen A, verloren worden sind und B, lange gedauert haben und deshalb schmerzlich waren für das eigene Volk. Und das spielt, glaube ich, schon eine Rolle 1914, dass man sozusagen an eine neue Generation sich richten kann und sagen kann, so, jetzt ist eure Aufgabe hier. Die vorherigen Generationen haben sozusagen 1813 und dann sozusagen 64, 66 und 70 die anderen Kriege gewonnen, jetzt seid ihr dran und das funktioniert sozusagen psychologisch, weil es halt eine relativ junge Generation ist, die da rauszieht.
Mit dem Ergebnis, das wir alle kennen, danach war nichts mehr, wie es vorher war, nämlich 4 Jahre lang ein Krieg, der Millionen Tote gefordert hat und nicht zuletzt auch das Deutsche Reich und viele andere Regionen drumherum in Schutt und Asche gelegt hat. Eine weitere Frage von Irene Ibrahim. Gibt die Autorin in ihrem Buch auch Informationen zum Antisemitismus in dieser Zeit? Das kann ich schon mal mit einem Ja beantworten. Aber natürlich die Frage nochmal weitergedreht. Da schon in Bismarcks Aktivitätszeit, Sie schreiben von Bismarcks Reich, beginnt eigentlich auch dieses Feindbild verstärkt sich in der Gesellschaft zu etablieren gegen Juden. Also Antisemitismus ist dort wieder oder wird stärker Thema.
Ja, ich fange mal kurz mit dem Positiven an, weil das auch eine Rolle spielt. Also sowohl Bismarck als auch Wilhelm I. Haben eigentlich keine besondere Antipathie gegenüber den Juden, also zumindest nicht, was die sozusagen Geflogenheiten in ihrer eigenen Schicht angeht. Also Bismarck kommt aus dem Junkertum, aus dem preußischen Adel sozusagen, und die sind eigentlich von Kern auf sozusagen antisemitisch eingestellt, Bismarck eher weniger. Also Bismarck hat schon auch, dadurch, dass er natürlich auch in der Wirtschaft und auch mit den Liberalen dann viel zusammenarbeitet, mit den Nationalliberalen, schon irgendwo auch so einen gewissen Respekt davor, was sich das Judentum sozusagen schon erarbeitet hatte, wirtschaftlich und auch im Sinne von die Stellung einfach, die man in Deutschland dann schon hatte. Und ist davon ausgegangen, dass die sozusagen gleichgestellt werden sollen in diesem neuen Reich und tut das auch. Und natürlich ist dann immer noch Druck da, dass sich die Juden sozusagen konvertieren sollen und anpassen sollen. Und nur so ist es auch möglich, sich sozusagen innerhalb des Militärs oder innerhalb des Beamtentums auch so Stück für Stück hochzuarbeiten. Also der Druck, sich sozusagen anzupassen und zum Christentum zu konvertieren, ist noch immer da. Aber es ist sozusagen kein Antisemitismus, der von oben betrieben wird in der Hinsicht unter Bismarck und Wilhelm den Ersten da. Aber man muss auch gleichzeitig mit dazu sagen, dass von Anfang an der Antisemitismus sowohl bei den konservativen Eliten als auch bei diesen neuen Eliten, also sprich bei der Mittelschicht, schon da ist, weil der immer wieder auch mit der wirtschaftlichen Situation verknüpft wird. Also man geht jedes Mal, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, davon aus, dass das sozusagen wie diese Klischees, die man heute immer noch im Kopf hat, oder viele immer noch im Kopf haben, dass das sozusagen vom Weltjudentum vorangetrieben wird, dass die Leute, die im Bankwesen, im Finanzwesen, in der Hochwirtschaft und so weiter unterwegs sind, da irgendwelche Fäden untereinander ziehen. Also diese Ideen sind da auch schon sehr, sehr verknüpft und jedes Mal, wenn es wirtschaftlich kriselt, greift man gern darauf zurück. Es gibt auch von Anfang an antisemitische Parteien, die sich allerdings noch nicht in der Masse sozusagen, die nicht in der Masse gewählt worden werden, aber die sind schon da. Und vor allem im traditionellen Junkertum, also sozusagen bei den Leuten, die Land besitzen und so weiter, die jetzt natürlich ihren Status fürchten, wo die Wirtschaft in eine andere Richtung abdriftet, die beziehen ihre eigene Situation und ihren eigenen Abstieg auch immer wieder auf den Aufstieg der Wirtschaft und damit, oder der modernen Wirtschaft und damit auch des Judentums.
Also da haben wir dann auch im Endeffekt denselben Effekt, den wir auch heute oder durchgehend immer wieder feststellen, wenn es irgendwo im Inneren nicht funktioniert, wird auch ein innerer oder äußerer Feind wieder ausgepackt, der an allem schuld sein muss. Das ist ja doch ein Bild oder eine Strategie, die sich durchzieht. Und damit gegen Ende der Sendung vielleicht nochmal der Blick ins Heute und Hier, haben wir schon angedeutet mehrfach. Eine Frage von Olaf Lenk würde ich ganz gerne noch von Ihnen beantwortet haben. Er sagt, was hat sich geändert, wenn es damals wie heute gelingt, das Volk kriegstüchtig zu machen? Ein Parlament, das mehrheitlich Waffen liefern lassen will oder gar die eigene Bevölkerung im Krieg töten lässt, ist das Interesse nicht der Untertanen ein anderes. Also wem nützt sozusagen so ein Parlament heute? Welches er jetzt genau meint, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, dass man immer wieder solche Strukturen sehen kann, wie es sie damals schon gab, auch heute noch.
Naja, der Unterschied besteht schon darin, dass man heute sozusagen eine Armee hat, die dem Parlament verpflichtet ist und damit den Volksvertretern. Während damals Wilhelm, der sozusagen der Armeechef gewesen ist und damit sozusagen auch der oberste Befehlshaber. Und das, der Unterschied ist auf jeden Fall deshalb wichtig, weil man sozusagen durch die Volksvertreter eben als Volk irgendwie entscheidet, wer in den Krieg zieht und warum und wann. Und mit wie viel Waffen und mit wie viel Geld. Und natürlich ist es eine indirekte Sache. Wir haben ja sozusagen zum Beispiel unsere letzte Bundestagswahl hat ja auch vor dem Ukraine-Krieg stattgefunden. Und deshalb kann man sicherlich argumentieren, dass sozusagen die Volksvertreter dann ohne ein direktes Mandat vom Volk entscheiden müssen. Aber das ist ja bei anderen Entscheidungen genauso. Man wählt ja im Endeffekt seine Vertreter und die treffen dann die Entscheidungen. Aber den Unterschied würde ich schon hervorheben, dass es eben heute gewählte Volksvertreter sind, die diese Entscheidungen treffen, ob und wann man in den Krieg zieht und eben nicht ein einzelner Monarch oder beziehungsweise die Obrigkeit insgesamt.
Sie schreiben ja auch ganz stark über die Frage, was ist eigentlich Deutsch damals, wie ist es verstanden worden, wie ist es konstruiert worden, zusammengefügt, auch über den gemeinsamen Feind beispielsweise haben wir gesprochen. Eine Frage, die bis heute nicht beantwortet ist. Warum ist es so wichtig, darauf zu schauen und auch vielleicht aufs Hier und Jetzt zu schauen?
Es ist schon wichtig in der Hinsicht, als dass ich glaube, das ist ein deutsches Grundproblem oder beziehungsweise eine Grundthematik, die nicht weggeht. Und das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, dass man das immer wieder neu in den Blick nimmt. Was ist eigentlich Deutsch? Was soll Deutschland sein? Was will Deutschland in der Welt sozusagen sein? Weil das dann natürlich auch mit jeder Generation wieder neu verortet werden kann. Aber das führt eben auch dazu, dass wir diese hitzigen Diskussionen noch immer führen. Also es ist schwierig in Deutschland heute zu sagen, das sind unsere Interessen und so verfolgen wir die sozusagen in der Welt, während das völlig normal ist. Das nennt sich Grand Strategy, das gibt es sozusagen in den meisten Ländern sozusagen, dass man sich gemeinsam hinsetzt und sagt, okay, das und das wollen wir erreichen, der und der Staat wollen wir sein, und dann wird entsprechend die Außenpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter dem angepasst. Aber das ist wirklich noch immer wegen unserer Geschichte sehr, sehr schwierig, das zu sagen. Also wenn man dann heute eine Zeitenwende ankündigt, ist relativ unklar, was damit eigentlich gemeint ist, weil es weder klar ist, wo man sozusagen herkommt, noch wo man sich jetzt hinwendet. Und von daher ist es schon immer wichtig, auch auf die Geschichte zu schauen, zu sehen, wo wir herkommen, aber eben nicht nur auf den Nationalsozialismus und sich nicht nur darauf zu beziehen, sondern auch zu gucken, was davor und danach passiert ist, und diese Dinge eben auch mit einzubeziehen. Und deshalb finde ich diesen geschichtlichen Blick gerade in Deutschland wichtig, auch dass man Sachen ansprechen und in Erinnerung rufen darf, die sozusagen nicht in den einheitlichen Strang der Konsensgeschichte sozusagen hineinpassen, sondern auch irgendwie links und rechts davon liegen, weil die eben sonst von anderen Leuten aufgegriffen und auch instrumentalisiert werden. Wenn man das sozusagen als Historiker nicht mit einbringt in die Debatte, dann machen das andere Leute. Man kann sich da nicht völlig sozusagen raushalten. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig für Deutschland, das immer wieder neu zu verhandeln.
Sagt Katja Heuer. Sie war heute zu Gast, Fragen an die Autorin in dem Fall, hier auf SR2 Kulturradio. Ihnen vielen, vielen Dank fürs Fragen beantworten und alles Gute.
Ja, danke schön.
Katja Heuer, Sie können gerne den Blick ins Kaiserreich werfen, in die kurze Geschichte, geschrieben von ihr 1871 bis 1918. Das Buch erschien bei Hoffmann und Campe, 271 Seiten für 26 €. Und ein Exemplar bekommen heute Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen, Maria Klein aus Zell an der Mosel und Achim Schreiner aus St. Ingbert. Ihnen viel Spaß damit und allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragen stellen. Ich hoffe, die meisten konnten wir beantworten. Diese Sendung finden Sie als Podcast, natürlich auch in der ARD Audiothek im Laufe des Vormittags, und wie viele andere Sendungen gerne weiterempfehlen und gerne auch nächste Woche schon mal vorbereiten. Auf Thomas Kistner, Johannes Aumüller dann zu Gast mit Putins Oligarch, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Es geht um Sport, Geld, Macht und Manipulation und natürlich um Thomas Bach. Und die beiden Autoren haben ein wirklich sehr anregendes und offenlegendes Buch geschrieben. Stellen Sie vor, nächste Woche dann ab 9:04 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. Für heute sagt Tschüss, Jochen Marmitt.